Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Sada Shachayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Podcast-Hostess. Und auch wenn der Januar schon fast rum ist, wünsche ich euch allen ein wunderbares, gesundes und helles neues Jahr voller schöner Texte und Worte. Kaum passender könnte in diesem Sinne auch meine heutige Gästin sein. Simone Schabert schreibt Lyrik und Prosa der leisen Töne. In ihren Romanen Du Alice und Rosa in Grau verschmelzen die Grenzen zwischen Form und Inhalt, zwischen Lyrik und Prosa, zwischen Persönlichem und Fiktivem. Und sie bringt uns Leserinnen eindringlich Frauenfiguren nahe, die weder in der Welt noch in der Literatur genug Platz gefunden haben bisher. Außerdem bespielt Simone ihren eigenen Podcast, Nahaufnahme, wo sie regelmäßig kleine Lesungen für zwischendurch einspricht und auch ihr Instagram-Account @SimoneSchabert ist eine schillernde kleine Poesie-Ecke im ansonsten sehr lauten Internetuniversum. Im Gepäck hat Simone die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger und ihr wunderbar ausschweifendes Werk. Sich konkret über Ilse Eichingers Texte auszutauschen, ist keine leichte Aufgabe, wie wir in unserem Gespräch auch bemerkt haben. Aber das Konkrete ist eben auch das Gegenteil von dem, was Eichinger ihren Leserinnen schenkt. Nämlich die immer wieder erneuernde Erkenntnis, dass Sprache, dass Bilder, dass die Welt fluide und eben nicht fassbar, nicht einfach begreifbar ist. Und dass es gut ist, uns und den Wörtern, die wir so einfach benutzen, immer mal wieder zu misstrauen. Entstanden ist eine wunderbare, meandernde Reise durch Denk- und Wortwelten, die uns am Ende immer wieder zu einem Begriff führt: Verbindungen. In diesem Sinne verbindet euch mit Simone und mit mir, mit Ilse Eichinger und ihren wunderbaren Worten. Alle Infos und Hinweise findet ihr wieder in den Shownotes verlinkt. Und wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn teilt, weiterempfehlt und uns bei Instagram unter vampire_podcast folgt. Und nun viel Spaß mit der wunderbaren Simone Schabert. Liebe Simone, guten Morgen, herzlich willkommen zu Vampire.
Oh, liebe Rascha, guten Morgen, wie schön da sein zu dürfen.
Ich freue mich total, dass du auch ein bisschen spontan auch zugesagt hast. Wir haben das jetzt noch nicht ganz so lange geplant, aber umso mehr freue ich mich. Und du hast dir ausgesucht als unser Thema, unsere Heldin heute, die österreichische Dichterin und Schriftstellerin Ilse Eichinger. Und wie die meisten meiner Gästinnen, wenn ich sie frage, war deine erste Antwort: Oh, das wird schwierig, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Und wir sehen uns ja jetzt hier und ich habe auch im Hintergrund von dir sehe ich sehr viele Bücher, wie sich das so gehört bei uns Schriftstellerinnen. Wie bist du zu der Entscheidung Ilse Eichinger gekommen, beziehungsweise wie ist sie in dein Leben getreten? Kannst du das noch so ein bisschen rekonstruieren?
Ja, ich habe tatsächlich nochmal richtig drüber nachgedacht, weil das Spannende, oder was heißt das Spannende, aber so eine seltsame Angewohnheit von mir ist, dass ich überall immer reinschreibe, wann ich zum Lesen angefangen habe. Und es auch immer wieder markiere, wenn ich es nochmal quasi mit ins Lese- und Schreibgepäck nehme. Und Ilse Eichinger ist wahrscheinlich wie bei den meisten, zumindest so ein bisschen in meiner Generation, relativ früh durch die Schule eigentlich in mein Leben eingezogen. Ganz viele müssen, glaube ich, die Spiegelgeschichte lesen. Und ich weiß, dass mich das damals total verwirrt hat und dass ich es eigentlich, glaube ich, auch wieder weggeschoben habe, weil ich dachte, ich verstehe das irgendwie alles richtig gar nicht und so dieser seltsame Ton. Und dann habe ich am Ende meines Studiums ein Jahr lang in Wien gelebt und da ist sie irgendwie schon so ein bisschen markant, irgendwie eher so störend in mein Leben eingezogen, so immer nach diesem Motto, ich bin auch da und in diesen Kaffeehäusern und ich hatte aber immer noch das Gefühl, ich weiß gar nicht richtig, warum. Und ich glaube, weil ich eher spät zum Schreiben mehr angefangen habe, dass mit ihr dieses Ich darf das in mein Leben eingezogen ist. Also ich darf schreiben, wie ich will. Ich darf gegen Grenzen, gegen Zuordnungen schreiben, gegen so dieses Konventionelle, ich muss den Text verstehen, sodass sie Erst während meiner Arbeit, ich habe relativ lange für einen jüdischen Verlag in Augsburg gearbeitet, da ist sie dann brachial eigentlich eingezogen, und zwar mit den kürzesten Sachen, mit ihren aphoristischen Minisentenzen eigentlich, die man dann so gerne für so Kalendersprüche verwendet, was ihr, glaube ich, gar nicht gerecht wird. Aber dieses, man muss sich auf Helligkeitsgrade einlassen, das war der erste Satz, der quasi ankam, und ich dachte, ah, jetzt ist sie da. Und dann hat Uliana Wolf mit Box Office und mit Kompanie total viel dazu beigetragen, dass ich dachte, ah, so kann man einen Text aussehen. Und es war wie eine Welt, die aufgegangen ist. So.
Es ist schön, dass du direkt Uliana Wolf in den Raum quasi noch mit einlädst. Ich habe nämlich auch, also meine, ich sage es mal ganz ehrlich, wie es so ist, dass ich auch über die Schule nur und auch über die Spiegelgeschichte, genau wie du gesagt hast, das hat, glaube ich, wirklich vielleicht auch was mit unserer Generation zu tun. Ich bin ja auch nur ein kleines bisschen jünger als du, glaube ich, dass wir über die Gruppe 47 gesprochen haben und dann war das eben auch Teil. Ich kann mich allerdings noch erinnern, dass ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, aber mir hat das gefallen. Also ich weiß, dass ich die Form auch, diese Ansprache, die ja in diesem Text passiert, das fand ich total interessant, weil das was Neues war für mich damals. Das kann, also wie alt war ich denn da? 16, 17 und das war für mich nur, also da, ich fand das neu und spannend und fand das so toll, dass mich jemand so in den Text einlädt, weil es ja relativ unklar war für mich damals, wer jetzt gemeint ist mit diesem Du. Und ich dachte, hey, die meint mich. Und so eingeladen zu werden von einem Text, das kannte ich nicht und das fand ich toll. Und gut, aber wie das dann in der Schule so ist, dann fällt wieder was weg, dann muss wieder was Neues gelesen werden. Und es war ja auch, also ich meine, ich war natürlich sowieso nie die Königin der Coolness in der Schule, wie wahrscheinlich niemand, der gerne Bücher liest. Aber sich dann in die Bücherei zu setzen und dann zu fragen, wo finde ich denn hier Ilse Eichinger? Ich glaube, also das habe selbst ich mich nicht getraut. Da, ja, okay. Aber zurück zu Uliana Wolf, weil ich einen Satz von ihr gefunden habe, wo sie schreibt, Ilse Eichinger lesen heißt das Suchen, Suchen. Und das fand ich total schön. Und im Grunde genommen spiegelt das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dieses, sie ist so mit Krach in dein Leben eigentlich gekommen und du hast vielleicht unbewusst eigentlich nach einer Erlaubnis gesucht oder eine Erlaubnis ist vielleicht zu viel gesagt, aber nach einer Möglichkeit, einer Tür, die dir sagt, so geht's auch. Also du hast auch was gesucht, oder?
Ja, also
Hast du
auf
gesucht?
ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Bei Uliana Wolf gibt es diesen total schönen Begriff von Gap Gardening. Sie schreibt das in Box Office, und eigentlich mit dem Blick auf Rosemary Waldrop, die ich auch total gerne mit ins Gepäck genommen hätte. Aber dann dachte ich, nie lieber Ilse Eichinger. Und genau, vielleicht geht es auch darum, dass man, also um dieses Leerstellen, dass man auch gar nicht weiß, was man sucht, dass man irgendwie spürt, man hat wie so ein, ja, eine Lücke, irgendwie eine große Leerstelle in sich, und die gilt es irgendwie vielleicht zu füllen oder sie überhaupt zu verorten und auszumachen. Und ich weiß, dass mich die Eichinger-Texte immer in so eine Unruhe versetzt haben. Und das ist aber auch Bewegung. Also ich habe gemerkt, es passiert etwas in mir, was aber völlig fernab dessen war, wie wir Texte gemeinhin vermittelt bekommen, dass man sie verstehen muss, dass sie wie so ein Sudoku sind, dass man auflösen sollte. Und das hat null funktioniert. Und ich bin ein bisschen im Nachhinein fast erschrocken, als ich die Spiegelgeschichte nochmal gelesen habe. Das habe ich aber, glaube ich, erst vor einem Jahr gemacht. Und das gesehen habe mit dieser Du-Ansprache und gemerkt habe, krass, das ist wie bei Du, Alice, irgendwie, wo ganz viele am Anfang auch gefragt haben, wieso schreibst du eigentlich in Du? Das ist doch seltsam. Und ich ganz oft gesagt habe, mir gibt es so eine Freiheit, quasi in der Ansprache. Ich kann mich angesprochen fühlen als Simone tatsächlich beim Schreiben, aber ich kann Alice ansprechen, aber auch die Lesenden, und dass das so was ganz Wunderbares eigentlich ist. Und ich glaube, dass dieses unruhige Ilse-Eichinger-Gefühl, also dieses gar nicht wissen, warum ein Text in einen einzieht, dass das vielleicht mit das Unmittelbarste ist, ja, dass der sich quasi bewohnbar macht in einer Person selbst und dann bleibt. Das fand ich und finde ich nach wie vor total spannend.
Du hast jetzt gerade schon dein, naja, nennen wir es Roman, aber dein Buch Du Alice erwähnt. Und vielleicht ist es, weil jetzt meine Leseeindrücke gerade noch so frisch sind, weil ich habe es wirklich gerade erst vor einer Woche beendet. Und als ich jetzt mit der Eichinger Vorbereitung anfing in Bezug auf unser Gespräch, mir ist vollkommen klar, wo da die Verbindungen sind. Also glaube ich, oder ich meine, das ist ja auch wieder so, der Text ist nicht der Text, die Leserin ist der Text, nicht wahr? Und das ist so eine Maxime, nach der ich, glaube ich, lese und auch immer versuche zu schreiben. Und ich bin immer sehr irritiert, wenn Menschen kommen und fragen, ist das und das gemeint? Oder sie haben doch das und das gesagt. Und am Anfang, als ich mit meinem Debüt in die Welt gegangen bin, habe ich immer, ich war noch nicht mutig genug, den Leuten zu sagen, ja, aber das ist doch ihre Brille. Legen Sie mir doch nicht was in den Mund. Und jetzt demnächst, wenn das neue Buch erscheinen wird, möchte ich mir das sehr zu Herzen nehmen und das immer zurückgeben. Und ich habe das Gefühl, dass Ilse Eichinger das macht. Also sie in jedem Text verunsichert sie uns Leserinnen eigentlich auf die angenehmste Art und Weise. Ich habe hier über meinem Schreibtisch eine Postkarte hängen, da steht drauf, Are you sure? Und ich habe das Gefühl, das ist quasi der Kompass für eine Eichinger-Lektüre. Uns immer wieder zu fragen, sind wir uns sicher? Und diese Verunsicherung und das Misstrauen, was ja ein großes Ding für sie ist, als was Gutes zu begreifen und nicht als was Bedrohliches.
Ja, und also ich finde das Spannende, was sie macht, ist, dass sie es quasi in Alltagstexte einbettet. Also ich liebe das, in wo ich wohne, diese Geschichte einer Ich-Person, die quasi eigentlich im dritten Stock wohnt und dann quasi ja Tag für Tag oder Woche für Woche, man weiß nicht genau, immer eine Etage, also merkt, sie wohnt eigentlich woanders, aber niemand scheint es zu irritieren, bis sie im Keller ist. Und ich finde das. Das ist auf der einen Seite so bildgewaltig und klar und auf der anderen Seite auch so metaphorisch und so klug, dass ich als Lesende immer entscheiden darf, will ich es einfach ganz, ganz leicht an der Oberfläche lesen und gucke, was macht dieser Text, oder gehe ich quasi in eine psychologische Ebene mit und mache dieses Haus auf und gehe quasi in den Keller, wie das dann bei Gaston Bachelard heißt. Und das ist, glaube ich, sehr klug, diese Verunsicherung auf unterschiedlichen Ebenen in den Text einzubetten, dass ich als Lesende aber immer entscheiden darf, wie viel will ich jetzt eigentlich davon. Und ich finde bei ihr wirklich so eindrücklich, sie fängt ja an mit die größere Hoffnung, also einem klassischen Roman, und dann dünnt sich diese Sprache irgendwie aus und wird trotzdem dichter. Also am Schluss sind es ja nur noch Aphorismen, und das ist wirklich verrückt zu sehen, wie diese. Arbeit ständig mit den Händen, das sieht man jetzt gerade
Das
nicht,
finde
aber.
ich total schön, weil ich mache das auch. Ich neige auch immer dazu, so mit Händen. Und du machst auch genau wie ich, hast du auch so einen Gesichtszirkus. Das ist super schade, dass man das jetzt hier nicht sieht, aber es ist genau so. Aber bitte, mach weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich finde es fantastisch.
Lustig, weil meine Mutter sagt immer, ich muss ja aufpassen, ich mache so viel Gesichtsakrobatik. Und ich finde es auch lustig. Genau, und dieses, man sieht quasi bei ihr, wie von Anfang bis zum Schluss, wie das einfach zuläuft auf einzelne Sätze und Wörter manchmal. Und ich war gerade ganz, das ist, also das liebe ich, glaube ich, besonders, dass so vieles, was mir wichtig ist, dann immer wieder zuläuft auf sie. Und ich habe es gerade gesehen, weil ich habe erst jetzt hineingeblättert in dein Buch und es fängt mit Schnee an und einer meiner Lieblingstexte bei Ilse Eichinger ist ja Schnee und dachte, ah, das ist so schön, wenn Dinge irgendwie da einander zublinseln, sozusagen.
Ja, ich mag auch dieses Gefühl von Verbindungen. Ich habe auch, indem ich mich jetzt auch vorbereitet habe, also das habe ich dir ja auch schon geschrieben, ist, dass ja die Verbindung zwischen dir und mir ist ja unter anderem auch Christine Bilkau, die wir auch hier schon zweimal im Podcast hatten, die zu mir mal schon vor einer Weile gesagt hat, du musst Du Alice lesen, das wirst du lieben. Und sie hatte natürlich recht. Hallo Christine an dieser Stelle. Und was mir auch eingefallen ist,
ist, was Steffi de Velasco hier von Octavia Butler zitiert hat, The only lasting truth is change. Und das spiegelt sich auch total schön in dem, was du gerade über Eichinger gesagt hast, dieses ewige Ausdünnen, aber eben auch, und das, also da musst du jetzt vielleicht mal mir ein bisschen eine Hilfestellung geben. Schlechte Wörter ist ein Text, den du sofort genannt hast, als ich dich gefragt habe. Ich habe leider den ganzen Band nicht in der Bibliothek finden können. Ich habe aber das E-Book sehen können, also runterladen können. Sie schreibt was und verwirft es eigentlich gleich wieder. Und wirft Wörter und Begriffe in den Raum und sagt uns aber sofort, aber die gelten gar nicht mehr. Erzähl uns was zu dem Text.
Das ist der Text, den ich mit den meisten Fragezeichen versehen habe. Also, und auch, das sieht man natürlich jetzt nicht, aber ich kann es dir zeigen. Das sieht dann quasi so aus, oh, sieht man das? Ich weiß gar nicht. Also, ich unterstreiche, markiere und in diesem Text, da habe ich aber quasi dazu geschrieben, weil ich irgendwie zwischendrin gar nicht so recht wusste, wohin mit mir. Und hier geht es ja um so ganz substanzielle Wörter wie Leben und Sterben, aber in der Kombination wieder mit Reden und Regen. Also es geht ganz viel manchmal um Lautsprachlichkeit, aber auch um, also diese Frage, das fand ich überhaupt so spannend, dass wir offenbar die Sprache in Kategorien einteilen. Also es gibt eine gute Sprache, es gibt keine so gute Sprache, schlechte Sprache und schlechte Wörter. Und je nachdem, quasi in welchem Erziehungskontext man aufwächst, heißt es ja auch oft, sagt es nicht oder das ist kein gutes Wort und so. Und ich finde das unglaublich, wie sie jenseits von Moral Sprache offen gestaltet, sozusagen dieses. Also sie schreibt, ich lasse mir nicht mehr Angst machen, ich habe genug davon. Und dann schreibt sie, meine Ausfälle kann es heißen, aber nicht meine Einfälle. Und das fand ich ganz wundervoll, weil ich oft das Gefühl habe, dass Schreiben und Lesen und Kommunikation tatsächlich ja wie ein Ausfall ist. Ja, also in dieser Doppeldeutigkeit und dann vielleicht auch wieder in diese Lücke. Auf der einen Seite sprudelt was raus und vielleicht weiß man aber eben auch noch gar nicht. Und dieser Moment, wo wir im Zuordnungs- oder zuschreibungsfreien Raum sind, der ist, glaube ich, unfassbar viel wert. Also das ist egal, ob wir das einfach für Nationalstaaten begreifen oder Grenzen. Es würde uns wahrscheinlich so viel Gutes bringen, in diese Räume größer und weiter zu gestalten. Ich weiß nicht, ob ich das so gut erklären kann. Das ist tatsächlich sehr assoziativ.
Und das, was du sagst über es, dass es uns gut tun würde, in diese Tür oder in diese Richtung weiterzugehen, heute, das Gefühl hatte ich ganz stark beim Lesen, dass ich dachte, das sind Texte, die bieten sich so an, dass wir sie heute uns vornehmen und lesen und anbieten und zur Lektüre empfehlen, dieses ganz blöde Marketingwort, weil sie uns komplett davon abrät, dogmatisch zu sein. Und dieses Gefühl, was wir gerade, also was ich ganz stark habe, wir leben in einer Gegenwart, die immer fragmentarischer wird und immer komplizierter zu sein scheint. Und die Gegenbewegung in der Sprache scheint zu sein, wir müssen es immer mehr vereinfachen, als würde es uns das einfacher machen, mit dieser fragmentarischen Gegenwart irgendwie klarzukommen oder sie zu bewältigen. Und Ilse Eichinger stellt sich aber dahin und sagt so, misstraut euch doch mal selber. Und misstraut, also tut nicht so, als wüsstet ihr alles. Es gibt hier einen Satz, warte mal, ich muss mal hier kurz blättern in diesen ganzen, ich habe hier so einen Stapel mit lauter
Oh, wie schön.
Post-its. Warte mal, war das hier? Nee. Das ist hier in einem Band, der heißt Ilse Eichinger Leben und Werk, herausgegeben von Samuel Moser aus dem Fischer Verlag. Und hier ist ein Text von ihr, der heißt Wissen lernen. Und den hat sie geschrieben an Salman Rushdie. Anlässlich der Fatwa damals in den. Der Text ist datiert vom 14.02.1992, also ist schon eine ganze Weile her. Und da schreibt sie neben der Einleitung, Wissen ohne Wissen gelernt zu haben, ist zuweilen gefährlich. Die Gewissheit, sich in eine Situation versetzen zu können, in die man nicht geraten ist, führt zu Fehlschlüssen. Und ich habe mir das hier ganz dick angestrichen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, lass uns das doch ganz dick überall hinschreiben. Niemand weiß irgendwas, wir wissen gar nichts und wir müssen sagen, das ist in Ordnung und müssen uns in diesem Nichtwissen irgendwie vertrauen. Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, ich rede so drum herum, aber weißt du, was ich meine?
Ja. Also ich glaube, ganz spannend ist einfach auch nochmal der Frage nachzugehen, was wir unter Wissen verstehen. Also was sie unter Wissen quasi ausmacht. Also nochmal auch so im Blick zu haben nach 45 die Situation, wie Sprache irgendwie ganz schwierig besetzt ist, zumindest im deutschsprachigen Raum, aus ihrer Geschichte heraus. Und also diesen konventionellen Wissensbegriff oder vielleicht ein sehr hierarchisch strukturierten Wissensbegriff, den vor allem wirklich immer wieder zu hinterfragen. Das finde ich ist sehr, sehr spannend bei ihr und auch so unfassbar unprätentiös. Also ich finde, sie ist jemand, die so leise und beharrlich quasi ihre Texte in die Gegenwart einwebt und mich hat dieses Beharrliche wirklich, also beeindruckt mich nach wie vor, weil die letzten Texte sind dann, wie sie im Café sitzt und sie liest quasi, jetzt weiß ich nicht mehr, ob sie den Standard oder die Presse liest und schreibt philosophische Aufzeichnungen dazu und auf der anderen Seite so ganz Alltägliches und diese Verquickung von dem, also auch mit so einem ironischen Augenzwinkern, vielleicht sich nicht immer auch so ernst zu nehmen. Da finde ich, liegt unfassbar viel Potenzial im Umgang miteinander. Und ich glaube, also es gibt einer meiner Lieblingstexte, ist auch weil, ja, vielleicht, weil er so viel zulässt, ist Hemlin und Uljana Wolkowitsch in, das ist überhaupt meine schönste Lengewitsch, das habe ich vorhin falsch gesagt, dazu auch ganz viel geschrieben. Und diese Wörter, die sind so unfassbar offen angelegt, weil man auch manchmal gar nicht weiß, wo gehört dieses Wort hin, in welche Sprache. Also Hemlin, ja, mit also aus dem Englischen oder aus dem Deutschen. Und dieser sehr freie Umgang damit, der einen vielleicht dann eher erst verwirrt. Und wenn man das zulässt, der hat, glaube ich, ganz viel Offenheit. Und für mich ist es deswegen auch so ein Gesellschaftsding, weil ich mir auch immer wünschen würde, wir wären viel offener mit Sprache und hätten nicht immer Angst um sie, dass irgendwas verloren geht. Ich glaube, Sprache passt schon ganz schön gut auf sich selbst auf und ist irgendwie so das Demokratischste, was wir haben, wo alle, wenn wir es zulassen, eigentlich ne, dran partizipieren könnten.
Hast du, bitte was?
Das war ein bisschen wirr jetzt, dachte ich, wo ich hingekommen bin, aber gut.
Aber das ist doch wunderbar. Ich glaube, das ist doch genau in ihrem Sinne, dass wir hier von also ohne Richtung und ohne Grenzen versuchen, miteinander uns ihr anzunähern oder zu gucken, also dass vor allem ich von deinem Wissen und deiner Begeisterung partizipieren kann. Hast du ein bisschen was du uns mal vorlesen kannst, dass wir so einen kleinen ein oder
Ja, dann machen wir doch, weil es gerade wirklich so schön passt. Meine Sprache und ich. Oder? Nee, doch, das machen wir. Meine Sprache und ich. Meine Sprache ist eine, die zu Fremdwörtern neigt. Ich suche sie mir aus, ich hole sie von weit her. Es ist aber eine kleine Sprache. Das ist schön, weil das ist der Kafka-Begriff einer kleineren oder kleinen Literatur. Sie reicht nicht weit. Rund um mich herum, immer rundum und sofort. Wir kommen gegen unseren Willen weiter. Zur Hölle mit uns, sage ich ihr manchmal. Sie dreht sich, sie antwortet nicht, sie lässt uns geschehen. Manchmal tauchen Zöllner auf, ihre Ausweise. Wir passieren. Sie lassen uns passieren. Meine Sprache hat nichts gesagt, aber dafür ich. Ich habe diensteifrig genickt, ich habe ihnen die Freude getan. Einer und etwas um ihn herum, unverdächtig. Aber was das war? Eine Spiralfeder. Nein, Dampf. Um jeden ist etwas herum. Weißt du das nicht? Die armen Jungen, sie tun mir ehrlich leid. Ja, ehrlich, jetzt faselst du. Was tut dir an denen leid? Was tut dir denn leid? Jung und sonst nichts, was soll einem da leid tun? Das wächst sich aus, das ist unausbleiblich. Erstarkt und wird mächtig groß. Während wir in der Tinte bleiben, uns abrackern, immer mehr abrackern und dabei die Vergnügten spielen und dabei das Vergnügen verlieren. Ehrlich, wer ist das, der das sagt? Ich. Geht noch weiter.
Ja, ist das aus schlechte Wörter?
Nee, das ist aus meiner Sprache und
aus
ich.
meiner Sprache und ich, okay.
Genau, die letzte Erzählung in Elisa, Elisa oder Eliza, Eliza, je nachdem. Und das ist so schön, weil sie hier auch, oder ich mag das sehr, die Sprache und sie reisen ans Meer. Es hat ganz viel von diesen Grenzen, also auch dieses wunderbare Verwenden von passieren, ja. Also man passiert, das heißt, man überschreitet vielleicht etwas, aber passieren auch in diesem Sinne, man findet statt mit der Sprache. Das finde ich ist wundervoll. Und es korrespondiert ganz wunderbar mit Ingeborg Bachmanns Böhmen am Meer, also beide, wie sie die Sprache und das Meer manchmal vorhanden, nicht vorhanden. Bei beiden gibt es eigentlich das Meer nicht hier in eins bringen. Das ist ganz, ganz toll. Und ich kann es immer wieder lesen und ich verstehe es immer wieder nicht und trotzdem finde ich mich immer wieder ein.
Ich hatte auch das Gefühl beim Lesen, dass sie sich geradezu anbietet als Autorin, als Dichterin für Menschen, die aus mehr als nur einer Sprache kommen. Vielleicht fühle ich mich deswegen auch so eingeladen. Also, weil ich immer wieder Schwierigkeiten habe. Also natürlich ist Deutsch meine Muttersprache, wortwörtlich, meine Mutter ist Deutsche. Aber mir reicht das Deutsche oft nicht und manchmal ist es mir auch zu viel. Und ich mag, wenn, also alles, was du gerade vorgelesen hast und was ich in schlechte Wörter zum Beispiel auch gelesen habe, das holt mich total ab, weil es die Sprache hinterfragt. Sie sagt alles, was heute für uns wichtig ist. Wir müssen Form aufbrechen, wir müssen neu denken, wir müssen, was du sagst, was hast du sogar gesagt, hierarchische, das muss alles durchbrochen werden, sonst wir müssen irgendwie was demokratisieren oder zumindest irgendwie ein Netz und ein Stoff erstellen, in dem alles sich miteinander verwebt. Und diese Verbindung zwischen Alice, deiner Alice und diesen Büchern und das, was dann danach kommen wird, also jemand, der sich dann auf das bezieht, ich habe das Gefühl, es kippt auf die schönste Weise das Literaturverständnis, was uns angetragen wurde. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Und das lässt sich also wirklich sehr schön mit diesem Begriff kleine Literatur erklären. Oder nicht erklären, aber ich glaube, das ist genau das, was sie meint, vielleicht. Und also auch dieses Hinterfragen einer Denkbewegung, ja, also alle Flüsse zum Meer, das ist ja quasi dieses, man kann eigentlich nicht anders. Und bei Kafka gibt es schon diese kleine Sentenz, dass er sagt, es ist so einfach, was vom Anfang zu denken und auch vom Ende her, so wie sie auch schreibt, aber es ist sehr, sehr schwierig, etwas in der Mitte zu denken. Weil wir erstens auch gar nicht wissen, wo ist die Mitte und was heißt es eigentlich, aber überhaupt mal sich zu überlegen, wie denke ich eigentlich, ja, also wo fange ich an, das ist schon der spannende Begriff. Und in seinen Tagebüchern gibt es dieses, also so einen kleinen Passus zur kleinen Literatur. Und er sagt, sie ist eigentlich ganz wunderbar, weil sie eben nicht so ist mit diesen großen Lichtkegeln und Spots und alles andere verdrängen würde. Also so wie wir dann Wissen im Prinzip verbreiten. Das heißt auch bei Ingeborg Bachmann, ja, man muss diese Lampenstrahler irgendwie ein bisschen dimmen, damit alles mehr Platz und Raum hat und quasi nicht große Namen jetzt wie Goethe, Schiller, was ich immer so einen Stempel auf alles drücken. Und Drum ist für ihn der Begriff der kleinen Literatur, wenn es vier kleine Literaturen gibt, die kommunizieren auf einer Ebene, also dieses Rhizomartige, können sich verbinden, weil eben keine Hierarchisierung stattgefunden hat. Und das ist für mich sozusagen das total Spannende im Denken, dass etwas nicht entlang einer Linie folgt, sondern wirklich netzartig oder verwoben ist und ich auch zwischendrin einsteigen darf und auch einfach sagen kann und darf, egal ob ich schreibe oder lese, verstehe ich nicht. Und dieses überhaupt mehr zuzulassen, ja, ich habe, also wenn ich noch kurz darf, aber ich ärgere mich gerade
Bitte.
über die Berichterstattung in Lützerath, weil ich denke, es gibt es doch gar nicht, ja, dass das so plakativ immer stattfindet. Also, und dass niemand, dass wir es unfähig sind, leise Töne irgendwie, gerade bei so einem sensiblen Thema irgendwie mal in die Medien zu bringen, dass alles immer nur so vereinfacht, es muss schnell und medial sein. Und das finde ich total schwierig. Und mir wäre viel lieber, es würde mal jemand dastehen und sagen, ich weiß auch nicht, das ist einfach wahnsinnig schwierig hier. Wie gehen wir eigentlich damit um?
Ja, also da sprichst du mir vollkommen aus der Seele in sehr vielen Belangen. Also diese Vereinfachung und dieses Spotlight, was wir zunehmend einfach wahrnehmen oder was uns aufgedrängt wird. Und ja, leider nicht nur in den Medien, sondern eben auch in der Literatur. Und das macht mich manchmal auch wirklich wütend und traurig, dass es immer so diese, also es gibt teilweise, hat es, also das hat natürlich auch was mit Ökonomie, mit Kapitalismus, mit Vermarktung zu tun, dass Bücher vermarktet und verkauft werden müssen, damit wiederum andere Bücher produziert werden können. Aber es gibt in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, wenn ich so mir auf Instagram oder auf Social Media so Dinge anschaue, dann kommen manchmal Bücher, die sehe ich dann so oft und so viel, dass ich schon das Gefühl habe, ich habe die gelesen, obwohl ich die noch nicht mal in der Hand hatte. Und das macht mich wütend und das stößt mich ab, dass ich nicht mehr diese Das, also das, dass ich das Gefühl habe, dieser Safe Space, der für mich Literatur immer war. Also das ist der Raum Literatur, Bücher, also schon Kinderliteratur, schon von ganz klein auf, ist der Safe Space, in dem ich Fragen stellen darf und in den ich reingehen darf, ohne Sachen zu wissen. Und wo ich Angebote bekomme, um vielleicht irgendwo hinzugehen oder vielleicht auch zu sagen, verstehe ich jetzt nicht, komme ich vielleicht später nochmal wieder oder vielleicht auch nicht. Und ich werde im Moment zugeworfen mit Gewissheiten und mit Spotlights. Und ich hätte so sehr den Wunsch, dass wir mehr Literatur in den Mittelpunkt stellen, wie die von Ilse Aichinger, weil ich das Gefühl habe, die ist gar, auch wenn du jetzt sehr viel auch Kafka natürlich mit in die Verbindung geworfen hast, wo die Verbindung auch für mich vollkommen klar ist, gerade auch diese frühen Geschichten, von denen wir vorhin geredet haben, wie die Spiegelgeschichte und wo ich wohne und so. Aber ich habe das Gefühl, Ilse Aichinger ist für mich wirklich, also, auch wenn es das jetzt gibt, das ist so, also das holt mich auf meiner Weiblichkeit total ab. Also dieser Gedanke des Verbindens und voneinander partizipierens und voneinander sich nähren lassen und weitergeben. Das ist für mich was Weibliches und eine weibliche Energie, die ich total in diesen Texten spüre. Weißt du, was ich meine?
Ja, und das ist, glaube ich, dieses einladende Moment, weil sie eigentlich diesen Raum dafür öffnet, ohne einem quasi an der Hand zu nehmen und zu sagen, so, wir machen das jetzt mal so, und damit du es auch ja richtig verstehst, ja, das ist jetzt dieses und jenes, sondern wirklich, also es geht ja, vielleicht um dieses, wie kann ich quasi mein Schreiben, mein Lesen, meine Weiblichkeit einfach denken, was habe ich alles für Möglichkeiten und was wird mir alles an die Hand gereicht. Und ich liebe wirklich diese Offenheit in diesen Texten, dass man sich, man, ja, Mensch, sich durch die Zeit auch darin einfinden kann. Also das ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden. Es hat mich zwar früher total beunruhigt und es tut es auch immer noch, aber es sind Texte, die mich tatsächlich stetig begleiten. Und das ist, glaube ich, so das Besondere für mich dran. Also sie wachsen oder eher sie verflechten sich mit mir weiterhin. Und sie sind im im besten Sinne Räume, die ich quasi mit mir tragen kann und öffnen kann für Gespräche. Und ich liebe es so sehr. Also es gibt, also ja, auch wie Uljana Wolf, sie macht es so großartig, weil sie in meine schönste Länge wird einfach auch ganz viele Frauengeschichten dann auch wieder mit reinnimmt. Also Bertha Odern zum Beispiel und auch damit wiederum erzählt. Und das lässt sich mit diesen Texten oder mit den Verbindungen oder mit dem Denken, das daraus entsteht, wirklich ganz wundervoll machen.
Ich wollte das einfach nur mal so in den Raum werfen. Als ich angefangen habe oder jetzt eben die letzten Tage viel gelesen habe, das mache ich dann immer, wenn ich eine Autorin, die meine Gästinnen vorschlagen, noch nicht so, also die, dass die noch nicht sozusagen in meine Stofflichkeit sich verwebt hat, dann schreibe ich ganz assoziativ Begriffe auf. Folgende Liste ist entstanden oder folgende Auflistung. Erfahrbarkeit slash Uneindeutigkeit slash vorübergehend, Komma, nicht fest, fluide, ohne Komma, slash Fassungslosigkeit, fassbar, Humor, Annahme mit fettem N, Fragezeichen, keine, Feststellung, ohne fest zu sein, mitgeben für Leserin, Selbstvertrauen in Ungewissheit.
Ganz still ist es eigentlich eher in mir, weil das ja quasi sofort das widerspiegelt. Also dieses fassbar festgelegt, nicht festgelegt, dieses Ungewissheit. Und für mich ist Ungewiss ja so ein ganz wichtiger Begriff geworden. Also jetzt für Rosa in Grau, dieses eben Erzählen aus einer Ich-Perspektive, die nicht festgelegt ist, um auch da möglichst viel Freiraum zu haben. Und was ich aber total liebe, ist, dass Humor aufblitzt bei dir, weil sie ist für ihr Leben gern ja ins Kino gegangen und hat Stan Laurel geliebt und schreibt quasi in, also schreibt ganz viel zu Film auch immer wieder, so kleine Sentenzen. Und es gibt diesen Band, das ist wirklich sehr schön, Unglaubwürdige Reisen. Und sie, wenn einer eine Reise tut, so kann er nichts erzählen. Und sie reist quasi nur an den Orten, wo sie selbst ist. Also entweder im Kaffeehaus oder sie geht immer wieder die gleichen Strecken. Und etwas ungewiss zu machen, indem man es eigentlich immer wieder begeht, das finde ich, ist eine ganz hohe Kunst irgendwie. Oder vielleicht ist hohe Kunst das falsche Wort, aber es ist, sich dafür Raum und Zeit zu nehmen, also die unmittelbare Umgebung zu ergehen. Und zu gucken, was macht die eigentlich mit uns oder mit mir. Das finde ich ist, das Wunderbare. Ich finde mich sofort ein in deiner Liste. Das finde ich sehr schön. Das ist ein wundervolles Listengedicht eigentlich. Das sollte man auch viel öfter machen.
Ich bin ja so ein sehr assoziativer Mensch. Ich brauche dann immer so, also es blitzt dann immer so auf und ich brauche immer sehr lange, bis ich, das merkt man ja, glaube ich, hier auch ganz oft, weil ich mich dann immer so von einem Punkt zum anderen irgendwie im Reden denke oder im Denken rede. Das mit dem Humor ist aber, also vielleicht, ich meine, auch Humor ist ja auch, das sind ja auch immer so, es ist genauso wie mit der Text, ist nicht der Text, die Leserin ist der Text. Es ist, also Humor ist nicht Humor, sondern der Leser, die Leserin ist der Humor. Also was holt mich da ab? Und ich finde zum Beispiel auch, als ich, wo ich wohne, nochmal gelesen habe, ich finde, also natürlich kann man das mit so einem Kafkaesken, dystopischen Unterton lesen und mit so einer Bedrohlichkeit, die natürlich auch vermittelt wird, weil was ist da los? Ja, diese junge Frau sinkt immer weiter ab in diesem Haus, aber ich finde, der Schluss, der hat sowas vollkommen, ja, so ist es halt, jetzt bin ich halt im Keller. So.
Jetzt kann ich auch nichts mehr sagen.
Genau, kann ja auch nichts dazu machen. Und offensichtlich findet das keiner komisch, also so. Und ja, gut, dann ist das halt so. Und das mag ich total. Also dieses, also das, ohne das jetzt mit einer Pointe aufzulösen, sondern einfach so eine Entspanntheit mit einer Realität, die sich ja sowieso nicht ändern lässt.
Ja.
Bitte.
Ja, weil, also es ist ja auch diese spannende Frage nochmal, was ist Humor oder was verstehen wir drunter? Und bei Heinrich Böll gibt es in Trümmerliteratur diesen Mini-Aufsatz aus den 50er Jahren, so kurz die Ausführung, dass er sagt, Humor ist eigentlich dann, wenn wir genau hinsehen, wenn das Auge nicht zu trocken und nicht zu nass ist, wenn es feucht ist, also vom lateinischen Humor. Und wenn wir so ein bisschen in die Ecken gucken, die sonst nicht so gut ausgeleuchtet sind. Und das eben mit Humor tun. Und das finde ich, ist so ein wundervoller Blick auf diesen Begriff, also das genau sehen, die anderen, aber vielleicht sogar auf die eigene Situation. Und das mag ich total gerne in diesem Text, der eigentlich passiert vom Ton her nichts Spektakuläres. Eigentlich ist es total krass, wenn ein Mensch irgendwie jeden immer wieder eine Etage tiefer zieht und dieser Studierende, der immer wieder ein- und ausgeht und irgendwie überhaupt nichts
Ja.
mitbekommt und die Zugefrau, der ist es irgendwie auch egal. Und das ist aber, glaube ich, auch wirklich ein sehr zeitloser Blick auf Gegenwart. Ja, also dieses, es passiert etwas und die Frage ist, wie nehmen wir es wahr? Die einen sehen es nicht und die anderen sehen es, oh, ein klassischer Brecht, aber egal. Das ist, ich finde das sehr eindrucksvoll.
Wieso entschuldigst du dich?
Ich weiß nicht, weil ich irgendwie gerade, ich merke, das ist so schön, weil du gerade gesagt hast, im Denken reden oder im Reden denken. Ich mache das auch so gern und das ist so schön, dass diese Freude über die Texte im Gespräch wieder so aufblitzt auch. Das ist wirklich.
Ich finde das auch fantastisch. Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich das hier mache. Ich will mir ja irgendwie eigentlich nur selber eine Freude machen. Das ist ja vollkommen egoistisch. Und umso schöner, dass ich dein strahlendes Gesicht jetzt hier in meinem Fensterchen sehe und dass du dich auch so freust. Das ist ganz herrlich. Zeitlosigkeit hast du gerade gesagt. Das, auch das ein Attribut, das mir sofort eingefallen ist, aber ich habe dann, das habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich mich sofort selbst zensiert habe, weil ich dachte, das ist wieder so ein Marketingboard. Das ist ein zeitloser Text. Aber im besten Sinne eigentlich, wenn wir eben wieder drüber nachdenken, wie, also meine sehr dünne Lektüre jetzt und auch natürlich sehr komprimiert in einer Woche jetzt, kann ich nicht so, eben nicht aus dem Ort sprechen, wo diese Texte verwebt sind mit mir. Aber was ich sehr deutlich zu sehen glaube, ist, dass es eben Texte sind, die sich überhaupt nicht auf irgendetwas im Konkreten beziehen. Also so wie man heute sagt, es hat ein Thema. So. Und das finde ich fantastisch, weil es natürlich sich deswegen auch heute so anbietet zu sagen, hey, ich lese das und ich kann total was damit anfangen und muss nicht erst drüber nachdenken, wann wurde das eigentlich geschrieben. Natürlich wird mir, also ihr ganzes Schreiben, der Impuls, das zu tun, kommt ja wo, aus ihrer eigenen Geschichte und wo sie herkommt und die Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs und der Abtransport ihrer Schwester und ihrer Großmutter und das Verstecken und all diese, also ihre Generation, ne? Also was die AutorInnen ihrer Generation auch so angetrieben hat. Aber ich habe das Gefühl, dass sie anders als jetzt so jemand wie zum Beispiel Grass das eigentlich umgekehrt begreift und deswegen sagt, ist es doch sowieso alles egal, also schreibe ich jetzt, wie ich will und was ich will und worüber ich will und ich verwende jetzt nicht meine kostbare Lebenszeit darauf, permanent zurückzugucken und das versuchen mir zu erklären und euch zu erklären und darüber nachzudenken, sondern so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, mit Krawumms gehe ich jetzt einfach in die Worte.
Also ja, ich glaube aber schon, dass dieses Thema Nationalsozialismus wie so ein unsichtbarer Boden eingeflochten ist, immer wieder. Also vielleicht ist es auch so, weil das einfach ihr Leben war und ist sozusagen. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei Elfriede Gerstel, die in ihren Gedichten auch eine wahnsinnige, ja, ich mag, glaube ich, Zeitlosigkeit ganz gerne, weil man diese Texte immer wieder rausnehmen kann, ohne dass man jemanden sofort quasi auf eine zeitliche Verortung anstößt. Und ich habe überlegt, weil das neue Buch von Max Czollek jetzt da ist und es um Erinnerungstheater geht und ob quasi Ilse Eichingers Texte nicht so eine wunderbare Antwort darauf sind, dass man Erinnerung möglich machen kann, ohne die lesende Person quasi dazu zu zwingen, in Anführungszeichen, oder direkt in so einen moralischen Kontext einzubetten. Aber ich kann, wo ich wohne, natürlich im zeithistorischen Kontext lesen, aber ich kann es auch jetzt ja in diese Zeit einfach legen und sagen, hey, Wahnsinn, wie wir miteinander umgehen. Oder auch, ja, es lässt sich, glaube ich, ganz vielfältig damit arbeiten. Und das ist, glaube ich, wirklich der große Vorteil dieser Zeit- und Ortslosigkeit. Das ist vielleicht auf der anderen Seite schwierig, wenn man der Sicherheit im eigenen biografischen Kontext enthoben wird oder einer vermeintlichen Sicherheit, aber sie so umzusetzen, dann finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Sie sagt immer wieder, sie will verschwinden. Was bedeutet das für dich? Oder was glaubst du, meint sie damit, wenn man das so sagen darf, so ganz platt?
Weiß ich nicht. Also sie sagt vorab ja, sie wollte überhaupt gar nicht auf die Welt kommen und sie findet es eine absolute Unverschämtheit,
ja,
dass sie einfach
dass sie da ist.
Genau, und man einfach da sein muss. Und diese Unaussprechlichkeit darüber zu entwickeln, ich meine, es ist doch auch völlig verrückt. Ja? Wir sitzen irgendwie alle auf etwas, was wir Planet nennen. Wir zerstören es im Prinzip und wir wissen überhaupt nicht, woher wir kommen. Ich glaube, Günther Anders hat mal gesagt, man muss diese Pause in diesem Wahnsinn eigentlich genießen, weil man könnte auch annehmen, bevor wir auf die Welt kommen, ist ganz lange nichts und danach ist ganz lange nichts und wenigstens diesen kurzen Zwischenpause von was auch immer könnte man doch irgendwie gut gestalten. Und ihr Wunsch nach Verschwinden ist, glaube ich, diese vielleicht auch Fassungslosigkeit darüber, dass man doch so wenig ändern kann, immer wieder. Man könnte auch meinen, wir sind so reich ausgestattet, also wir können handeln, wir können Sprache und trotzdem schaffen wir es nicht, diese Welt, diesen Ort irgendwie so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen oder im besten Fall alle sich irgendwie gut einfinden können. Es passiert ja laufend dieses Gegenteil und wenn man wie Sie offenbar nicht umhinkommt, immer wieder hinzugucken, glaube ich, dann kann einem das auch einfach wirklich, das heißt schwerfallen. Vielleicht ist es dieses Ausfallen, ja, dann zu denken, das gibt es doch nicht. Wenn Sprache nicht funktioniert, wie soll das denn weiter werden? Und dann kann man das vielleicht aus ihrer Sicht so machen wie Thomas Bernhard, den sie, glaube ich, auch sehr geschätzt hat, ja, und ständig gegen diese Welt wüten und sagen, ihr seid doch alle wahnsinnig und quasi genau ist umdrehen und den Hass und den eigenen Selbsthass quasi mit rauszupusten. Oder man geht vielleicht diesen Weg, wie sie es tut, dass Sprache immer dünner, immer verletzlicher wird und auf der anderen Seite auch kostbarer. Aber es ist ja quasi auch dieser Prozess des Verschwindens. Das ist wirklich krass, weil am Schluss nur noch diese einzelnen Sätze dastehen. Und ich finde es irgendwie auch wahnsinnig traurig. Und trotzdem auch sehr, vielleicht selten, dass wirklich alles so eins in eins geht, ja, also dieses Leben und die Sprache und sich das dann auch so abbildet und irgendwie dann auch verschwindet, völlig verrückt.
Du guckst immer vor dich, hast du noch mal was für uns, was das
Ja,
vielleicht ein bisschen verdeutlicht?
Ja, das ist also, vielleicht kann ich das einmal so machen, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber
das ist egal. Wir überlegen ja hier nicht nach Sinn, sondern.
Ja, das stimmt. Also in Kleist, Moos, Fasane, das sind also quasi so eine Zeit lang, ich glaube auch, als ihr, erst das Günther Eich stirbt und ihr Sohn stirbt ja dann auch, gibt es auch quasi so eine Phase des völligen Rückzugs, bevor sie dann eben nochmal mit diesen Subtexten noch ein bisschen mehr schreibt. Und aber Ich mir schauen? Ja. 1978. Wenn ich empfinde, wie wüst das Haus ist, wenn mir ein Satz zu Boden geht und zerschellt, wenn mein Kopf kleiner wird und zur Vernunft kommt. 1983. Mich nicht rechtzeitig weggeräumt. Kätzchen, mein Meerrettich geht unter. Heut wird die Wolle grün gefärbt. Das Leben kosten und schon wieder verlieren. Die Hölle himmelt mich ein. Nicht einen Trost mit dem anderen trösten, man erschlägt beide damit. 1985. Zum Kranklachen wäre alles, wenn es nicht zum Totlachen wäre. Ob ich euch nicht wiedersehe oder ob ich euch wiedersehe, ich sehe euch wieder. Und damit endet quasi Kleistmus, was, also zumindest dieser Passus, wo sie nur so Aphoristik ineinander, nicht ineinander, sondern aneinander bindet, wie auch immer. Und ja, deswegen gucke ich immer wieder rein, vielleicht, ja, dass man in einzelne, also ja, mir geht ein Satz zu Boden, was für ein Bild. Das ist einfach.
Und dann verschwindet sie. Also ich finde das so erstaunlich, dass jemand eben dann, also ich verstehe diesen Impuls zu sagen, ich will verschwinden, weil was für eine Unverschämtheit, dass ich überhaupt hier bin. Mich hat keiner gefragt, was soll das eigentlich? Aber dann eben sich sein Leben zu widmen, Sprache zu produzieren, als Antwort darauf. Das finde ich toll und gleichzeitig gibt es mir Fragen auf, aber toll.
Ja, also vielleicht steckt auch darin, dass es natürlich auch schon ganz schöner Wahnsinn ist. Das hat mich bei Du Alice auch so beschäftigt, auch bei Rosa. Du kannst ja ganz schwer irgendwie nur einfach gehen, wann du willst. Ja, also Verschwinden ist ja wie so ein Fade-out. Ja, dann ist irgendwie man, oder ich habe zumindest so einen Begriff davon, wenn ich denke oder wenn ich sage, ich möchte verschwinden. Dann ist es ja eigentlich irgendwie losgelöst von so einer Körperlichkeit. Man weiß gar nicht so richtig, ist es eigentlich ein Tod oder was? Was bedeutet das eigentlich genau? Vielleicht verstehe ich jetzt auch die Frage erst besser, wie du sie vorhin gestellt hast. Also dieses eher so wie im Kino, ja, das Licht geht aus und man ist einfach nicht mehr da, ohne quasi eigentlich die Frage der Körperlichkeit und wie geht es eigentlich, so richtig eingebettet zu haben. Und ich weiß nicht, wie viel dieses, weil sie es ja auch nicht dezidiert beschreibt, dieses, dass die Schwester, Zwillingsschwester ja früh geht, noch dazu in eine andere Sprache und die finden ja erst später wieder zusammen, ist Grafikerin und arbeitet ja dann auch wieder mit ihr. Das sind tolle Sachen, ob dieses Verschwinden auch damit zu tun hat, dass offenbar eine Gesellschaft oder andere Menschen einfach darüber entscheiden, so die einen gehen dahin oder müssen, die transportieren wir ab, die anderen gehen ins Konzentrationslager und du bleibst einfach hier. Und bei Elfriede Gerstl, die wachsen fast zeitgleich auf, die lebt auch quasi immer in so, also in Wien, in abgedunkelten Häusern, in Zwischenkammern und sie wird Zeit ihres Lebens nicht mehr richtig wohnen können. Sie wohnt am liebsten in Fluren, in Übergangsbereichen sozusagen und hat auch immer dieses leicht Verschwindende mit sich. Und das hat ja auch was sehr, möchte verschwinden, ist ja auch absolut in Bewegung irgendwie sein.
Wenn du hast sie ja sehr, sehr intuitiv direkt ausgesucht als unsere Autorin heute. Wo begegnet sie dir jetzt? Du sagst, du guckst immer wieder rein. Du hast gerade kürzlich, habe ich auf Instagram gesehen, einen Gedichtabend in Bonn gemacht, Gedichte in rauen Zeiten, glaube ich. Begegnet sie dir auch genau deswegen in rauen Zeiten so ein bisschen auch als Trost oder als Hilfe oder als Gewissheit? Gewissheit ist auch ein schönes Wort, finde ich.
Also hatte ich sie quasi eh schon mitgenommen. Also ich merke, dass ich sie fast unwillkürlich überall mit hinschleppe, in Anführungszeichen, weil sie sich wirklich eingebunden hat in meinem Denken. Jetzt, also bei Du Alice war es mir, glaube ich, gar nicht so klar. Bei Rosa in Grau war es ein ganz intensives Auseinandersetzen nochmal damit, weil das Kindermädchen bei ihr auch schizophren ist und es geht also quasi auch immer um die in Anführungszeichen Irrenanstalt, wo Wege hinführen und zurück. Und sie ist in einem anderen Kontext quasi in mein Schreiben dann nochmal eingezogen. Ich weiß gar nicht, ob es Trost ist. Es ist, glaube ich, eine Verbundenheit. Also mit ihr ist es, dass ich irgendwie, es ist ein ganz großes, ein Mensch mit seinen Texten an meiner Seite steht oder hinter oder neben mir und sagt, das darfst du machen. Und
Ja.
das ist unfassbar großes Glück.
Verbindung und Verbundenheit scheinen mir ein ganz großes Thema zu sein für dich. In deinem Schreiben und in dem, wie du sozusagen dich in Beziehung setzt zu Text und zur Welt. Und das spricht mich total an. Das finde ich ganz toll. Und bei Alice habe ich dir ja, glaube ich, auch schon geschrieben, das hat mich wahnsinnig berührt, weil sie mir so nah kommt. Und ich lese es und ich denke, da ist eine Frau, das hätten wir alle sein können. In einer Zeit, in der wir zum Glück nicht gelebt haben. Also was genau jetzt tatsächlich medizinisch auch nachweislich mit ihr war, das ist eine andere Sache. Aber dieses Gefühl, jemandem nahe zu kommen, der ein Schicksal hat, was man vielleicht auch hätte haben können, weil man Frau ist und weil man denkt und redet und im Reden denkt.
Genau.
Und beobachtet und sieht, was vielleicht andere anders sehen oder nicht, wenn wir es wieder mit dem Humor von Ilse Eichinger haben, und genau hinzuschauen, und dafür wirst du bestraft, weil du weggesperrt wirst und weil dir verboten wird, an der Welt teilzunehmen, und Raum einzunehmen in der Welt, und du wirst in deinen eigenen Kopf gesperrt und in ein Zimmer gesperrt und machst genau das Gegenteil von dem, was Ilse Eichinger macht, nämlich irgendwie sich die Freiheit nehmen. Und ich find diese Unmittelbarkeit der Verbindung zwischen diesen Texten, vielleicht ist es jetzt auch wirklich nur, weil A, der Leseeindruck ist noch frisch, und B, ich habe mich jetzt im Zusammenhang mit deiner Arbeit auf Eichinger vorbereitet, aber für mich ist es so wie eine Antwort. Also Alice ist für mich wie eine Antwort und wie ein auf so eine Eichinger Poetik.
Vielleicht ist ja also Verbundenheit auch ein anderer Begriff für vermitteln. Und was mich bei Du Alice total oder bei Alice James eigentlich so rum in der Recherche dafür wirklich so angesprungen hat, ist diese Silent University, also dass Frauen für andere Frauen in Briefen Inhalte vermitteln, weil man irgendwie keinen Zugriff dazu hatte, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das finde ich ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Wie gehen wir mit Wissen um? Also da sind wir dann
Da
doch
sind
wieder
wir
bei.
wieder beim Wissen, ja.
Genau, also das ist so was eminent Wichtiges in allen möglichen, also als Empowerment quasi Kinder. Allen irgendwie möglichst viele teilhaben zu lassen. Und bei Ilse Eichinger ist es auch lieber, dass sehr, dass sie arbeitet eine Zeit lang an der Volkshochschule ja auch und in Ulm, also hat quasi so diesen Bereich, sie ist Autorin und dann arbeitet sie aber in so einer Grundlagenbildung eigentlich. Ja, das ist toll und geht später aber auch wieder davon weg. Aber ich glaube, das ist das, was ich so wunderbar finde, auch an dieser Poetik, eben dieses nicht-hierarchische und es mag sein, dass es immer wieder ganz viele Menschen gibt, die sagen, oh, da kann ich nichts damit anfangen, aber sie ist nicht so ausgelegt erstmal, dass sie jemanden ausschließt. Und Duelles war für mich auch in jeglicher Form dieses, also auch aus so einem, aus der Sozialisierung anders aufzuwachsen und erst später sich erlauben zu dürfen zu schreiben, dieses ich darf, das ist einfach wirklich toll und deswegen dann vielleicht doch eine Antwort auf so eine ganz versteckt inhärente.
Aber manchmal ist ja auch, also die Verbindungen machen sich ja auch unbewusst und unabsichtlich auch oft auf. Also das, was eben, also es ist schön, dass wir immer wieder auf die gleichen Begriffe kommen mit der Verbindung und der Verwebung und der Bezugnahme. Und was ich ganz, also das wollte ich jetzt hier, ich meine, wir reden jetzt schon total lang, ich wollte jetzt sagen zum Schluss, aber das macht jetzt bestimmt wieder eine Tür auf und finde ich das auch schön. Weil das jetzt gerade so passt zu dem, was wir versucht haben, uns anzunähern mit der Idee der Weiblichkeit. Also auch wenn sie selber sehr viel von männlichen Gegenübern spricht, auf die sie sich bezieht. Also Trakel zum Beispiel ist jemand, der, glaube ich, sehr wichtig ist für sie. Aber ich habe hier in einem Buch, gibt es hier ein Fragebogen, Ilse Eichinger, Schriftstellerin aus der FAZ von 1993. Und da sind dann so Fragen, teilweise sind die, ja, weiß nicht, ihr Lieblingskomponist und so weiter, ihr Lieblingsmaler, also all diese Standards an, aber ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit, die gescheiterten Angehörigen von Genies, ihre Lastenträger, Margarete Trakel etwa. Und das fand ich irgendwie schön. Also dieses Bewusstsein, dieses Genie-Gedanken, den wir ja auch alle immer so eingehämmert bekommen haben, ne? Das waren alles diese Typen vor allem, ne? Die haben sich einfach nur irgendwie hingestellt und haben Gedichte in die Welt gepustet. Und einfach so nebensächlich und nebensätzlich festzustellen, dass das natürlich nicht alleine ging und dass die gescheiterten Lastenträgerinnen, alleine diese Formulierung finde ich schon fantastisch, so ein Denkmal an Frauen, die armen Frauen, die diese Genies in Anführungsstrichen getragen haben. Glaubst du, dass sie sich auch im Schreiben so als Frau verstanden hat oder ist da dieser Gender-Begriff überhaupt noch gar nicht irgendwie was vielleicht für sie noch? Also das, wir lesen das ja heute so mit unserer Brille oder ich mit meiner aber so diese, weil ich das Wenige, was ich jetzt lesen konnte, kann ich da jetzt nicht so furchtbar viel in der Auseinandersetzung finden. Im Sinne von dieses Bewusstsein, eine Frau zu sein in diesem, also es gibt so ein paar Sachen, das fand ich auch ganz lustig, in Briefwechsel mit Ingeborg Bachmann oder so, also diese zwei Frauen, die so eigentlich fast ein bisschen gegensätzlich irgendwie aufgebaut worden sind in diesem ganzen Gruppe 47-Kontext. Aber genau, glaubst du, dass da irgendwie dass das was Wichtiges war oder dass es überhaupt was war, was eine Rolle gespielt hat, diese Idee von, ich bin eine Frau in diesem schreiberischen Beruf?
Gute Frage. Weiß ich nicht. Also, jetzt hast du gesagt, ne, die unterschiedlich aufgebaut worden sind. Das trifft es ja, glaube ich, total. Es gibt von Hans-Werner Richter so eine wunderbare Porträtreihe im Etablissement der Schmetterlinge und Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger quasi als zumindest am Anfang die zwei schillernden Frauenfigur. Und dort ist es anders, dort wird Ilse Eichinger als die nicht schillernde, aber sie muss eine Wahnsinnsausstrahlung gehabt haben, auch beim Lesen sehr leise und trotzdem irgendwie die Hörenden sofort abgeholt haben. Und dort wird schon ein bisschen klar, dass sie offenbar durchaus ein Bewusstsein für ihre Weiblichkeit oder zumindest für diese Weiblichkeit hatte, die einen ja damals wie so ein Korsett wahrscheinlich auch übergestülpt worden ist. Ne? Und jetzt so im Blick, es ist eigentlich erstaunlich, dass es wenig dazu gibt, aber es ist Wahnsinn, wie unterschiedlich die beiden im Prinzip in der Literaturwissenschaft, also jetzt gerade mit Blick auf Männer quasi behandelt oder nicht behandelt werden. Mein Herz leidet wirklich, wenn ich jetzt Ingeborg Bachmann und Max Frisch gerade wieder, und ich hatte Ingeborg Bachmann Böhmen am Meer ja bei diesem Vortrag dabei und ganz dezidiert erstmal nochmal weg von Max Frisch, weil ich denke, es gibt es doch nicht, dass man sie immer nur irgendwie zusammendenkt, auch wenn es vielleicht so wichtig ist. Und das ist eine wahnsinnige Freiheit, die Ilse Aichinger sich irgendwie ja da erarbeitet hat, weil Günter Eich taucht ja wirklich sehr selten auf, ne, wenn man jetzt irgendwie auch drüber spricht. Und ich merke, dass es für ihre Texte für mich auch keine Rolle spielt, dass ich ihn wirklich völlig unabhängig von ihr lese und denke und das nicht dafür brauche, auch nicht für eine Frage der Weiblichkeit, die ich muss wirklich, also die mich dann auch quasi, vielleicht weil sie so immanent ist, ich nicht, also quasi nochmal als eigenes Thema jetzt dezidiert, gerade in den früheren Texten begreifen würde, weil es ja eher immer um diese Fragilität des Ichs überhaupt gibt. Vielleicht sind diese Texte auch deswegen so offen, während Bachmanns Ansprache ja eine ganz andere ist. Und wenn man dann auch die frühen Briefwechsel mit Celan liest, dann wird klar, diese Texte sind nur so, weil die beiden auch so korrespondiert haben. Und da ist es dann auch irgendwie, lässt sich's fast gar nicht entfernen, sozusagen an dieser Stelle. Und vielleicht auch wirklich sinnig, dass diese Briefwechsel da sind. Vielleicht auch mit Max Frisch, keine Ahnung. Ich liebe sie noch ein wenig von mir. Weiß ich nicht. Wie sagt man? Ach, weiß ich nicht. Ich gucke immer, was Satzzeichen machen. Also wenn jemand mit Ausrufezeichen arbeitet, auch in Gedichten oder so, dann gehe ich meistens schon einen Schritt oder zwei Schritte zurück, weil ich denke, oh, es wird laut und ich die Satzzeichen haben so, dann muss ich erst mal gucken, auch irgendwie in Mails oder so, dass ich dann immer erst noch mal schaue. Und das liebe ich auch bei ihren Texten, das Satzzeichen, wenn dann als Kommata eigentlich ganz stark auftreten, aber ansonsten auch einfach oft verschwinden und damit ja auch dem Text eine sehr große Freiheit gegeben wird, weil ich selber überlegen kann, wo mache ich Pause, brauche ich eine Pause, also die Struktur mir selbst eigentlich überlassen wird. Das finde ich ist was sehr Tolles.
Ja, also indem du gerade sprichst, denke ich gerade, vielleicht ist es auch das, was sie so, also was mich so anspricht, auch gerade, weil sie mir das, weil das für mich auch ein weibliches Attribut ist, ist halt diese, dieses Anbieten zur Autonomie. Also, das ist jetzt vielleicht auch bei mir biografisch, ich, von so Powerfrauen großgezogen worden bin, die immer mir gesagt haben, du musst das schon selber entscheiden. Dass sie mir, die sie überlässt mir einfach alles. Und das finde ich fantastisch. Also sie gibt mir einen Text, Aichinger jetzt, ne? Sie gibt mir einen Text. Und das ist, ich bin mir völlig selbst damit überlassen, was ich damit mache. Wie du auch gerade sagst, wie ich ihn lese, brauche ich eine Pause? Wo mache ich eine Zäsur? Wo betone ich etwas? Und was nehme ich daraus mit? Und das ist, glaube ich, die großzügigste Art und Weise zu schreiben. Jemand, der so großzügig ist, zu sagen, ich gebe dir keine Deutung mit, sondern ich habe genug Vertrauen in dich, dass du schon dir daraus nimmst, was du gerne möchtest. Also ein bisschen so, also so ganz salopp gesagt, ich gebe dir so eine Haribo Colorado-Tüte und es ist völlig okay, wenn du nur die roten Gummibärchen isst. So. Und gerade habe ich das Gefühl, vielleicht ist es das, was so bei mir ein Echo herstellt.
Ja, aber also das ist ja das Spannende. Für viele ist es ja ganz anstrengend, weil sie sagen, oh, dann muss ich selber entscheiden oder ich weiß gar nicht, wo soll ich hin mit diesem Text. Und für viele ist es eben eine ganz große Freiheit. Also für mich auch, dass ich denke, es ist einfach, also wie du gerade gesagt hast, es ist eine Großzügigkeit, ja, den Text zur Disposition zu stellen, also dem Lesenden alles zu überlassen. Und das, also nicht alles, weil es gibt ja immerhin Sprach- und Wortmaterial, was quasi auch in einer bestimmten Form gesetzt ist. Die Form ist ja, spielt ja eine relativ starke Rolle dann immer wieder bei ihr, gerade dann in diesen Texten, die quasi inhaltlich vielleicht eher ungebunden sind, ist die Form eigentlich oftmals gebundener, also in diesen Boxen zu schreiben. Und das ist was Tolles, also in der Begrenzung eigentlich dann Freiheit zu finden. Das ist, glaube ich, was, was sie mit Mayröcker verbindet, dieses in der Begrenz aus der Begrenzung heraus, aus diesem Wortschatz, den man irgendwie zur Verfügung hat, immer wieder Neues zu schaffen und zu gucken, was steckt da drin, wie kann ich das aufbrechen.
Simone, wir haben jetzt schon wahnsinnig lange gesprochen. Und ich könnte mit dir aber eigentlich noch stundenlang weiterreden. Ich habe das Gefühl, wir kommen auch immer wieder auf ähnliche Dinge. Und das finde ich aber, finde ich großartig, weil ich glaube, dass, und das ist ein bisschen ähnlich wie mit Mayröcker, mit dem Gespräch mit Sandra bei Mayröcker. Es sind Autorinnen, die sind halt da und die werden uns in der Schule bestenfalls mal gegeben, aber irgendwann vergessen wir sie vielleicht oder sie, und vor allem eben auch im kollektiven Bewusstsein. Also, ne, wenn irgendwie alle den ganzen Tag Goethe zitieren können, finde ich das eine sehr schöne Ausgangssituation jetzt für uns zu sagen, ja, aber Aichinger gehört da auch rein. Also genau wie Friederike Mayröcker. Also sie gibt uns, also mir und dir ganz offensichtlich auch, also uns und mir tatsächlich auch als Frau viel mehr Freiheit und viel mehr, also Leichtigkeit auch und das alles nicht so ernst zu nehmen, weil es sind ja nur Worte, es sind ja nur Buchstaben. Und das Spielerische, was Sandra immer so betont hat bei Mayröcker, finde ich hier auch eine sehr prominentes Attribut. Und vielleicht ist das ein schöner Moment zu sagen, last words zu Aichinger. Und das ist immer schön, weil es immer der Moment ist, wo die Gästinnen immer sagen, ich weiß gar nicht genau. Du musst auch gar nichts sagen, ist auch okay. Oder lass sie selber nochmal sprechen.
Ja, genau. Da muss ich nur kurz kuscheln. Wenn ich nie finde, was ich eigentlich lesen will, und hatte ich es vorhin so schön aufgeschlagen alles, und dann ist es alles weg. Ja. Als ich zur See fuhr, bekam ich viele Ratschläge. Einer von ihnen hieß, die stetigste Art zu fischen sei die Sintflut und ihr Ende. Dann läge alles da. Und je schneller man diesen Vorgang wiederhole, desto reicher sei der Fischzug. Und wenn ich etwas lese, denke ich auch sonst oft, hier ist Sprache oder hier ist keine. Das finde ich so schön aus ins Wort.
Das ist wunderschön. Und ich finde, damit kann ich auch mit vollem Herzen sagen, liebe Simone, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Das war wunderschön, dass du sie mir so gegeben hast jetzt auch.
Oh, ich danke dir. Das war ein ganz wundervolles Gespräch. Und wie schön, dieses Gespräch zu haben, weil man so merkt, dann, also dieses, dann blüht auch irgendwie alles wieder so auf. Das ist toll. Vielen Dank dafür.
Simone, ich wünsche dir alles Liebe und sag nochmal Danke. Bis dann. Tschüss.
Ich danke dir. Tschüss.
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der Schriftstellerin Simone Schabert, die uns die österreichische Dichterin Ilse Aichinger mitgebracht hat. Alle Infos und Hinweise findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Und wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn teilt, weiterempfehlt und uns bei Instagram unter vampire-podcast folgt. Mein Name ist Rasha Hayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Podcast-Hostess. Und ich danke euch fürs Zuhören und eure Nachrichten. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine ganz gute Zeit.